Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook Marketing Talk, diesmal die Folge 36. Und unsere heutige Gästin ist eine echte Tausendsasserin der Social Media und Influencer Marketingbranche, Ann-Kathrin Schmitz. Sie gilt als eine der Pionierinnen des Influencer-Marketings auf Instagram und in den letzten Tagen war sie ohne Zweifel eine treibende Kraft rund um den Clubhouse-Hype in Deutschland. Bereits 2014 hat sie als Managerin von Farina Opoku den sehr erfolgreichen Instagram-Kanal Novalana Love zu Beauty-, Fashion- und Lifestyle-Themen gegründet und hier sehr viel ausprobiert und gelernt, was auf Instagram funktioniert und was eben nicht. Heute weiß die Social-Media-Entrepreneurin bestens darüber Bescheid, wie sich die Social-Media-Kanäle für das Self-Branding optimal nutzen lassen und wie geeignete Kanalstrategien aussehen. Sie betreibt zwei eigene große Instagram-Accounts sowie einen sehr erfolgreichen LinkedIn-Account und ist außerdem Social-Media- und Influencer-Marketing-Beraterin für ganz viele verschiedene namhafte Unternehmen. Wir sprechen heute mit ihr vor allem über die Personal Branding Strategien auf Social Media Plattformen und hören ihre Sichtweise auf die Entwicklung der Social Media und Influencer Landschaft und freuen uns natürlich auf ganz viele persönliche Tipps, Tricks, Erfahrungen und Best Practices. Schön, dass du da bist, Ann-Kathrin.
Einen wunderschönen guten Tag. Was für eine Intro, um Gottes Willen.
Nee, das ist aber auch spannend und wohlverdient. Du bist ja auch extrem umtriebig und hast es ja 2014 begonnen. Das ist ja jetzt 6 Jahre, 7 Jahre her. Da war Social Media im Kontext von Influencing wahrscheinlich noch relativ in den Kinderschuhen, ne?
Ja, total. Also damals hießen Influencer noch Blogger und ja. Es gab de facto kaum große Netzwerke. Also Facebook war da schon ein paar Jahre auch in Deutschland irgendwie bekannt und groß und haben wir tatsächlich auch noch am Anfang genutzt, effektiver als es dann später. Und wie gesagt, also ich habe praktisch diese komplette Evolution des Bloggers zum Influencer mitgemacht und habe mich aber schon, weiß ich nicht, noch weitere 10 Jahre zurück mit Digitalthemen beschäftigt, weil mich das immer schon so ein bisschen von meiner Nerd-Perspektive, die so ein bisschen oder mein inner Nerd getriggert hat, da irgendwie am Ball zu bleiben und sich auch irgendwie autodidaktisch weiterzubilden, ne? Beziehungsweise am lebenden Objekt ja dann später mit
verbinden. Ja, ja. Stichwort inner Nerd. Was für ein inner Nerd bist du denn? Also du sitzt ja jetzt in deiner Kölner Wohnung, wo ich dich jetzt über Blue Jeans sehen kann, ja, in deiner in dem Kleiderschrank eigentlich.
Ich wollte gerade sagen, du siehst mich in meinem Kleiderschrank.
Gadget-Nerd.
Also Klamotten definitiv auch, aber alles, was irgendwie die Digitalszene umtreibt. Und ganz am Anfang habe ich sogar den allerersten Blog, den statischen, das muss man ja schon fast sagen, ist heute ein relativ statisches, unbewegliches Medium, was ja kaum noch genutzt wird irgendwie und auch irgendwie im Influencer-Marketing ja fast gänzlich verschwunden ist beziehungsweise sehr stark in den Hintergrund gerückt ist. Und den habe ich sogar selber programmiert damals mit ganz, ganz rudimentären HTML-Kenntnissen, die ich aus so einem Grundkurs in der Uni hatte, in meiner journalistischen Ausbildung. Und damals wurden wir aber schon sehr animiert, irgendwie während des Studiums vielleicht so ein eigenes Projekt zu starten, um vielleicht irgendwie später im Online-Journalismus Fuß zu fassen. Bei mir ist das dann ein bisschen anders verlaufen und ich habe dann auch relativ schnell nach den ersten 3 Monaten, nach den ersten Zusammenbrüchen des Servers und 1000 Bugs auf der Seite irgendwie die ersten paar hundert Euro, die wir da verdient haben, in einen professionellen Programmierer gesteckt. Aber ich interessiere mich immer noch für sowas. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich auch gerne nochmal eine neue Programmiersprache lernen oder sowas. Aber ja, aktuell, du hast ja aufgezählt, irgendwie kommen immer mehr Projekte dazu und ich bin auch sehr begeisterungsfähig, was das manchmal nicht so leicht macht, für mich zu selektieren.
Ja, du bist eine Person, das kann ich jetzt schon attestieren, super passionate. Und eine Beobachtung, die ich bei Passionate People mache, ist in der Breite sich wirklich auch zu befassen, engagiert zu sein, 1000 Projekte zu treiben. Und Fokus ist da manchmal auch durchaus eine Herausforderung, ne?
Total. Also man hat es ja gerade irgendwie gesehen, dann wird eine neue Social Media App auf den Markt geschmissen. Und die beschäftigt mich jetzt irgendwie seit 5 Tagen fast mindestens 3 bis 4 Stunden am Tag nochmal zusätzlich. Ich sitze manchmal selber da und reflektiere und denke mir, wo nehme ich dann denn nochmal diese 3 bis 5 Stunden am Tag Zeit her? Aber habe auch drüber nachgedacht, ob sich das jetzt lohnt in dem Fall. Für mich hat es jetzt definitiv gelohnt. Aber ich glaube, man muss auch kurzfristig mal flexibel in seinem Fokus sein, aber dann auf jeden Fall wieder zurückfinden und auf Spur kommen. Und das versuche ich gerade wieder nach all diesen durchzechten Nächten.
Den digital virtuell durchzechten Nächten auf Social Media Apps, ja. Sehr, sehr gut. Sag mal, um jetzt den Link zu dir auch wieder aufzubauen, du hast 2 Accounts, die sind wahnsinnig erfolgreich, muss man sagen. Einmal @Himbeersahnetorte. Über den Namen sprechen wir dann nochmal gesondert. Und da hast du 118.000 Follower und @BabyGotBusiness über 40.000 Follower. Und dann hast du ja noch, wie gesagt, diesen LinkedIn-Account, deinen persönlichen LinkedIn-Account mit über 20.000 Followern. Und scheint es ja mit dem Thema Personal Branding zumindest bei dir sehr effektiv aufzuschlagen. Erzähl doch mal darüber, worum geht es da bei den Accounts und welche Strategien verfolgst du da oder wie hast du das dahin gebracht?
Ja, also der Tim, ich kann ja direkt vielleicht mal die Intro zu dem Himbeersahne-Namen machen, der ja immer gerne für Belustigung in solchen Gesprächen führt. Habe lange überlegt, beziehungsweise bin häufiger in den letzten Jahren an den Punkt gekommen, wo ich mir dachte, ja doch, es wäre jetzt mal an der Zeit gewesen, den vielleicht in irgendwas Professionelleres und Langweiligeres in Anführungszeichen zu ändern, wie Ann-Kathrin Schmitz zum Beispiel oder AK Schmitz. Oder,
ist ein schöner Name.
Ne, wie auch immer. Habe mich aber dann relativ bewusst dagegen entschieden, weil der ja so ein bisschen selbstironisch auch zu verstehen ist. Und ich glaube, das spiegelt dann schon von Anfang an so ein bisschen auch meinen Charakter und meine Herangehensweise an die Sachen wieder. Denn bei aller Strategie, die man natürlich für sowas aufsetzen muss, ist Authentizität und Transparenz, glaube ich, so ein bisschen das Wichtigste, was man bei allen Strategien immer über alle Kanäle hinweg im Social-Media-Kosmos sich bewahren sollte. Und auf Himbeersahnetorte, das war übrigens das allererste Bild, was ich jemals auf Instagram gepostet habe, im Jahr 2000.
Tatsächlich.
19 vielleicht, ist es tatsächlich ein Bild einer Himbeersahnetorte. Und ich wollte mich damals eben nur ganz schnell da anmelden, weil wir saßen in der Uni und das war so ein bisschen wie bei Clubhouse jetzt so dieser Moment, wo es hieß, ach ja, das ist jetzt irgendwie der neue heiße Scheiß. Und aber da gab es noch gar kein soziales Netzwerk dahinter. Also wir haben gar nicht verstanden, dass da Leute irgendwie miteinander interagieren, sprechen, austauschen, liken und kommentieren. Und ich wollte einfach nur meine Himbeersahnetorte, die ich da in der Uni zum Mittag gegessen habe, auf Facebook posten, witzigerweise, mit einem Geotag damals. Damals hat man das noch so gemacht. Man hat einen Vintage-Filter auf seine Bilder gelegt. Das war dann so ein bisschen, genau, die guten alten Foodposten. Warum machen wir das eigentlich nicht mehr? Ich fand das sehr charmant, muss ich sagen. Und inspirierend.
Ann-Kathrin, das ist sehr, sehr lustig, weil ich kenne den Insta-Namen meiner Tochter nicht mehr, die ist 15. Ja, und als Teenager will man sich ja von den Eltern dann halt auch ein bisschen distanzieren. Und vermutlich hat sie mehrere Accounts, ich weiß es nicht. Die ist auch recht aktiv in dem Bereich. Aber das Erste, was sie tatsächlich auch gepostet hat, da war sie, warte mal, 13, Ende 13, das war ein Cupcake. Ja, weil sie Cupcakes so ganz faszinierend fand und dekoriert hat, selber gebacken hat. Und damals war ihr Insta-Name auch noch Amber Cupcake.
Ja, siehst du, da haben deine Tochter und ich auf jeden Fall einen gemeinsamen Ursprung im sozialen Netzwerk. Interessant, ja, aber ich habe das rein intuitiv damals einfach, musste irgendeinen Namen wählen. Ich dachte so, okay, was kommt mir gerade vor die Flinte? Und dann war es eben diese Himbeersahnetorte. Aber auch interessant, wie sich das gewandelt hat, welche Trends man heute irgendwie mitgegangen ist und was man wieder abgestoßen hat. Also das würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr teilen auf meinem Account. Da verfolge ich schon ganz klar die Strategie. Ich habe mir am Anfang auch ein paar Themen festgelegt. Also ich mache ja Self-Branding-Kurse mit großen Unternehmern auch zu dem Thema. Und den habe ich dann im ersten Schritt natürlich auch mit mir selber einmal durchgeführt, bei dem man sich ganz klar überlegen muss, für was will ich denn nach außen wahrgenommen werden? Und was sind so meine Fokusthemen, die ich entlang meines Kanals immer wieder auf regelmäßiger Basis wiederholen muss, damit Leute mich auch damit assoziieren. Und bei mir ist das eben ganz klar das Thema Social Media Marketing. Bei mir ist es aber auch das Thema Wein, ne? Denn auch Social Media lebt nur und auch ich kann meine Community nur bei Laune halten, weil es eben nicht nur zu strenge Informationsvermittlung gibt, sondern eben auch ein bisschen, sage ich mal, 20% Persönliches und Privates. Und eben das Thema viel mehr Empowerment, viel mehr Leadership, Unterstützung von Frauen und auch so ein bisschen dieses Diversitäts- und Frauenquotenthema. Und das sind so meine großen Themen, mit denen die Leute, glaube ich, mich primär assoziieren. Und bevor ich irgendwas ins Netz stelle, überlege ich mir eigentlich immer, und das ist auch so ein kleiner Tipp am Rande, den jeder, wenn er irgendwie sich Inhalte für seine Kanäle überlegt, zahlt das jetzt auf meine Self-Branding-Strategie ein? Also zahlt das so ein bisschen auf das größere ganze Bild, was ich von mir im Netz erschaffen will, ein? Und wenn man diese Frage ansetzt, dann kann man gar nicht so viel verkehrt machen. Und dann muss man auch vielleicht am Anfang gar nicht so eine ausgeklügelte Strategie haben, die man sich irgendwo in einer Excel-Tabelle niedergeschrieben hat mit Redaktionsplan und so weiter. Sondern wenn man die einfachen Inhalte, die einem jeden Tag begegnen und die Themen, die in meinem Kopf herumschweben und die mich irgendwie auch beruflich natürlich sehr viel begleiten, wenn man die dann einfach so zur Verfügung stellt und einmal nach seinen persönlichen Self-Branding-Themes abklopft, dann fährt man damit schon relativ gut. Und so mache ich das auf Himbeersahnetorte, auf Baby Gut Business, muss ich dir ganz ehrlich zugeben an dieser Stelle oder sagen. Die Strategie befindet sich noch in der Ausarbeitung, weil ich für sehr viel Geld gerade an einer CI arbeite, die das Ganze irgendwie so ein bisschen, ja, nochmal auch optisch, und das ist natürlich auch beim Thema Self-Branding unfassbar wichtig, auch eine optisch einheitliche Kommunikation nach außen zu tragen. Und ja, das passiert dieses Jahr dann hoffentlich auf sehr professioneller Basis auch auf @babygutbusiness.
Das klingt ja total ausgecheckt, aber wenn ich es so vergleicht, du hast begonnen mit der Himbeersahnetorte, die du in der Mensa gepostet hast, ja, bis hin zu ausgecheckten Excel-Redaktionsfahrplan. Wie hat sich das entwickelt? Warst du von Anfang an ausgecheckt oder war das ein random Moment nach dem anderen, den du dann ex post zu deiner Erfahrungswelt zusammengefahren hast und daraus eine Strategie entwickelt hast? Wie ist das abgelaufen?
Naja, am Ende ist das immer ein bisschen Try and Error auch. Und ich habe mich mit Sicherheit auch in den letzten paar Jahren, in denen ich mich so ein bisschen auch aus dem aus der Anonymität herausgetraut habe, kann man ja schon fast sagen. Und irgendwie mittlerweile es mir gar nicht mehr so schwer fällt, mir die Kamera vors Gesicht zu halten und den Leuten zu irgendeinem Thema was zu erzählen, habe ich mich sicherlich entlang dieses Prozesses auch häufiger mal in die Nesseln gesetzt mit einer Aussage oder habe eventuell auch mal selber Fehlinformationen verbreitet. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man selber sich versucht, so viel Medienkompetenz anzueignen wie möglich und sich seiner Verantwortung auch bewusst ist, die man natürlich gegenüber, ja, Menschen hat, die einem folgen, weil man primär Experte auf irgendeinem Gebiet ist. Und ich versuche da auch schon sehr verantwortungsvoll mit meinen Quellen und mit meinen Faktenchecks umzugehen. Ich glaube, das war auch noch nie wichtiger als dieses und letzte Jahr im Zuge von Fake News und der Unterscheidung von Meinung und Information. Und da tun sich ja immer noch viele Leute schwer. Und ich tue mich manchmal sogar selber schwer bei Leuten, die ich folge und denen ich natürlich vertraue, weil ich das Gefühl habe, ich kenne sie. Aber das ist natürlich eine Illusion, der wir uns auch mal so ein bisschen hingeben. Aber ja, am Ende ist es einfach ausprobieren und vor allem die Sachen nicht zerdenken, sondern einfach machen. Und einfach mal ausprobieren. Und das Allerbeste an Social Media ist ja das direkte Feedback. Das heißt, wenn man sich dann mal getraut hat, in irgendeiner Form was zu einem Thema irgendwie zu publizieren, sei das irgendwie mit Kamera vors Gesicht halten oder Podcast oder was auch immer für ein Medium, in dem man sich wohlfühlt. Ich glaube, das muss man erstmal für sich klarstellen. Wo liegen meine Stärken? Ja, ist das irgendein kann ich mich besser auditiv irgendwie ausdrücken oder kann ich das mit Gestik, Mimik und meiner Persönlichkeit irgendwie, auch wenn Leute mein Gesicht dabei sehen? Und wenn man das einmal für sich definiert hat, dann geht man den Weg einfach ein bisschen weiter und dann hört man aber auch den Leuten zu. Und wenn die sagen, hey, das war jetzt Mist oder das kam irgendwie blöd rüber oder das hast du irgendwie nicht gut erklärt, ich habe es immer noch nicht verstanden, dann macht man es beim nächsten Mal eben ein bisschen besser. Und so verbessert man sich irgendwie auch mit seiner Präsenz auf Social Media, würde ich sagen. Ich hatte da aber auch immer viel Glück, muss ich sagen, weil ich wenig Persönliches geteilt habe, sondern immer irgendwie schon ja, auch den Studien-Background habe zum Online-Marketing und eben deswegen auch fachsprachlich da von Anfang an irgendwie auf hohem Niveau mitreden konnte. Ne? Das muss man immer dazu sagen. Das haben jetzt auch nicht, vielleicht nicht alle irgendwie das Glück. Aber
klar. Da bist du vom Fach.
Das hat mir immer sehr geholfen, ne? Diversen Konferenzen auch.
Ja, und du hast ja auch tolle Beispiele und tolle Erfolge, die du einfach aufgebaut hast. Neben deinen eigenen Accounts hast du ja Farina ordentlich mit aufgerockt. Ja, und sie hat ja über 1,3 Millionen Follower auf Instagram alleine. Vielleicht kannst du mal da so die Erfolgskriterien, Erfolgsfaktoren, Learnings zusammenfassen.
Ja, also es klingt ja wieder so super platt, ne? Aber Authentizität ist alles. Und je transparenter man ist in dem, was man tut, desto mehr Vertrauen schafft man bei den Menschen, die einem folgen. Und je mehr Intimität stellt sich am Ende auch ein. Das ist leichter gesagt als getan. Wie schafft man das jetzt? Ich glaube, um authentisch zu sein, ist es wichtig, vor allem auch Nein sagen zu können. Und wirklich nur, und das ist natürlich im Influencer-Marketing essentiell, mit Partnern zu arbeiten, die man wirklich, denen man selber vertraut, deren Produkte man auch gecheckt hat, deren Produkte man, deren Background man kennt, deren Gründer man vielleicht kennt, die zahlen ja letztendlich auf deine eigene Marke mit ein. Wenn du als Influencer versuchst, eine Personenmarke zu werden oder überhaupt schon größer gedacht, auch eine etablierte, richtige Marke, dann schaffst du das ja am Anfang erst durch die Partnerschaften und die Markenwerte, die sich über Werbekooperation auf dich übertragen im Zweifel so. Mhm. Wenn du dich ansiedelst im Bereich, ich sag mal, Hugo Boss, Chanel und Dior, dann hat das einfach eine andere Außenwirkung als Hello Buddy, Mermaid and Me und Oceans Apart und wie alle diese Instagram-Brands, nenne ich sie immer, heißen, die sehr hochfrequentiert über die ganze Social-Media-Welt irgendwie mit jedem und allen zu günstigen Konditionen arbeiten und bekannt sind durch ihre horrenden Code-Angebote, die den ein oder anderen mit Sicherheit auch hier am Mikro, hier als Zuhörer schon mal verführt haben, da zu bestellen. Und das alleine shaped schon die Strategie. So, und da haben wir von Anfang an gesagt, wir setzen auf hochwertige Partner, wir sagen auch mal was ab, wir verzichten dafür mal auf das ein oder andere Budget ganz bewusst, auch wenn das natürlich verlockend ist für zwei Mädels, die aus dem Studium kommen, let's be honest, also das ist nicht immer einfach. Vor allem, ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie, ich komme nicht aus irgendwie einem gehobeneren Background, sondern das war schon, als das sein eigenes Geld damit zu verdienen am Anfang, war schon nicht immer leicht, Nein zu sagen, aber das ist super, super wichtig und ich glaube, das lässt sich auch auf viele andere Bereiche des Lebens übertragen. Und dann habe ich natürlich im Background versucht, das so gut wie möglich und professionell abzuwickeln. Ich war dann natürlich einer der Ersten, die gesagt habe, hey, lass uns ein ordentliches Reporting machen, damit die Marken auch irgendwie später sehen, was haben wir denn jetzt von so einer Zusammenarbeit mit einer Influencerin gehabt. Der professionelle Umgang hat sich dann in der Branche wieder auch weitergetragen. Ich habe von Anfang an sehr viel Wert darauf gelegt, auf sowas wie OMR-Konferenzen zu sprechen, Farina bei Philipp Westermeier im Podcast zu platzieren und irgendwie auch im Fachmedienbereich irgendwie aufzutauchen. Mhm. Aber natürlich auch Farina super wichtig, in ihrem Bereich, in ihrer Bubble, Beauty, Fashion, Lifestyle-Magazine anzuschreiben, da Interviews, durch Interviews Präsenz zu sein, Fotostrecken zu machen und so weiter. Und ich glaube, auch das ist wichtig, wenn man in einem Medium unterwegs ist, ob man jetzt irgendwie Journalist im Spiegel ist und da eine Kolumne hat, sollte man sich trotzdem natürlich im Internet rumtreiben und auch da irgendwie Präsenz zeigen. Und so ist es bei Influencern auch und so ist es auch im Podcast-Bereich. Das heißt, cross-medial denken. Und auch das haben wir von Anfang an, glaube ich, ganz gut gemacht. Und ja, nichtsdestotrotz, strich mal auch mal drunter, wir waren Pioniere. So, und das alleine ist auch immer schon ein Reichweitensteigerer von Anfang an.
Finde ich total klasse, wie du das so beschreibst. Und das klingt für mich sehr strukturiert und ausgecheckt an, Katrin. Wobei du eine unheimliche Leichtigkeit hast, das zu vermitteln. Ja, das ist irgendwie eine ganz coole Kombination. Ernsthaft, aber das hat ja
fast... I try my best. Die Leute sollen ja auch unterhalten werden. Was sind denn Informationen wert, wenn sie nicht unterhalten verpackt sind?
Ja, da ist einiges dran. Aber jetzt mal so, auch ich, was mir durch den Kopf geht, ist, es war ja wirklich wilder Westen. Ne? Ich meine, wir haben aufgrund der Tatsache natürlich, dass wir mit Instagram eine der Pionierplattformen hatten, immer eine super Connect zu der Community, zu der Influencer-Community. Und wir haben ja auch extra ganze Teams, die sich um die Partnerships da in dem Bereich kümmern. Und waren da mal sehr affin. Aber ich fand das auch speziell im Marketing zu Anfang echt ganz schön abenteuerlich, was da teilweise gemacht wurde. Ja, und auch mit wie wenig Kompetenz da am Markt diskutiert wird. Aber umso schöner, dass du sagst, dass dir wichtig war, wie wollen wir eigentlich reporten? Ja?
Ja.
Welche KPIs sind wichtig? Wie kann man überhaupt reporten? Was fehlt da eigentlich an Möglichkeiten? Wo stehst du da jetzt? Was sind die Themen? Wie würdest du über Influencer-Marketing sprechen im Kontext von Erfolgsmessung? Was sind da deine Ansätze?
Ein klitzekleines bisschen, muss ich dir verraten, ist es immer noch der Wilde Westen. Mhm. Weil es gibt keine Influencer-Gewerkschaften oder Verbände. Das heißt, der Markt an sich ist auch nicht. Ja, du lachst jetzt, aber weißt du, wie viele Probleme wir in der Vergangenheit, wir Influencer und wir Influencer-Vermarkter hatten mit Verbänden, die uns verklagt haben wegen Schleichwerbung und so weiter, deren Klar. Mitglieder teilweise selber nicht besser sind und sich nicht an die Regeln halten. In dem Zug habe ich schon sehr, sehr häufig darüber nachgedacht, einen Verband der deutschen Influencer zu gründen.
Ja,
habe mich dann mit diesem ganzen Thema beschäftigt und dachte so, ei, nein, das ist mir dann doch noch mal ein bisschen zu viel Arbeit nur für die größere Sache, aber vielleicht mache ich das irgendwann noch mal. Und deswegen ist es irgendwie relativ dereguliert und es gibt keine fixe Preisliste, in der du nachschauen kannst, was kostet denn jetzt eine Kooperation mit Farina? So, das lebt aber ja auch ein bisschen davon, dass das vielleicht von außen nicht so ersichtlich ist. Und am Ende, die wichtigste KPI, die wir aktuell haben, sind ganz platt gesagt die Story-Views. Denn eine Instagram-Story ist der Bestseller aktuell im Influencer-Marketing. Das ist das Medium, über das aktuell am meisten Werbekooperationen gebucht werden. Oder man sagt nicht Medium, sondern Oberfläche. Und die ist wiederum besonders nah am Follower, nah an der Community, nah am Konsumenten am Ende, der ja auch im Zweifel was kaufen soll über so einen direkten Swipe-Up. Und das ist aktuell die wichtigste Kennzahl. Also wie viele Leute schauen meine Story, wie viele Leute swipen ab in der Story, wie viele Leute lösen über so eine Story einen Code ein und so weiter. Und das ist alles wunderbar trackbar mittlerweile. Das ist ja das Geile am Influencer-Marketing. Es gibt immer die eine Seite, die sagt, ach, das Reporting ist aber schwierig und wir können ja Instagram nicht von außen auslesen und so weiter. Aber wer letztendlich die Insights, und das ist mittlerweile gang und gäbe beim Influencer nach so einer Kooperation anfordert, der kann im Detail und zwar so cool und detailliert wie sonst nirgendwo, da hat ja Instagram in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel getan.
Klar.
Hinsichtlich der Auslesung dieser KPIs. Wenn ich das mit meinen Kunden später einmal durchgehe, gibt es wahrscheinlich kaum ein Medium, was detaillierter auszulesen ist. So, und natürlich kommst du da von außen nicht ran an die Daten. Das ist ja auch ein bisschen Geschäftsmodell von Instagram. Liegt in der Natur der Sache. Aber das ist so die Top-KPI aktuell. Und so eine Secret-KPI ist, die wird immer wichtiger und das wird auch Kunden immer wichtiger, wie oft sich Leute wirklich einen Inhalt abspeichern, um ihn ein zweites Mal abzurufen. Das ging früher, witzigerweise, über die Screenshot-Funktion oder die Screenshot-Anzeige bei Snapchat. Da war das schon mal ein großer Trend. Bei Instagram geht das halt über den Save-Button. Und je häufiger ein Inhalt abgespeichert wird, ob das ein Reel ist, ein Video und so fort, das klappt natürlich bei Stories nicht. Aber noch nicht, vielleicht kommt das noch. Aber das ist so auch eine Secret-Hidden-Champion-KPI, die mittlerweile viele Kunden begrüßen, weil eben die Leute sich eine Sache abspeichern, um sie zweimal anzuschauen oder dreimal oder noch häufiger.
Du, genauso wie sich die Influencer dann halt ich höre heraus, du sagst, es ist immer noch ein bisschen der Wilde Westen. Ich glaube, das ist auch vielleicht gar nicht so falsch, weil das authentisch sein muss auf so einer inhaltlichen Ebene und weil das so vielleicht auch vital und lebendig bleibt. Aber trotzdem, ihr habt euch entwickelt. Wie haben sich denn die Kunden entwickelt? Wie siehst du das? Wie sind die Kompetenzen in Richtung Social Media Marketing und Influencer Marketing auf Kundenseite ausgeprägt? Es ist einfach so, weil das immer noch relativ fresh ist, dass da irgendwie, wir müssen das irgendwie machen oder herrschen, da haben sich dort auch Kompetenzen entwickelt.
Von bis. Also Gott sei Dank von bis, weil sonst wäre ja ein großer Teil meines persönlichen Geschäftsmodells schon zu Ende. Ich mache ja genau das, um Kunden irgendwie da auf Spur zu bringen und professionell zu beraten. Aber es gibt große Konzerne, große Beauty-Konzerne, die haben eigene Trainee-Programme, die buchen Leute wie mich, die in die Unternehmen kommen und mit denen wirklich Tabellen und sogar Softwares aufsetzen, die ganz genau auslesen und ganz genau strategisch an ihre Sachen rangehen, die interne Bewertungssysteme aufgesetzt haben, wie sie welchen Content wo wie bewerten und sind da schon sehr, sehr weit. Ja, ich sag mal so, im klassischen Mittelstand bis zum Startup tut man sich da manchmal schwer, wobei viele Startups auch bewusst auf Influencer-Only-Marketing-Strategien schon fast setzen und damit sehr erfolgreich fahren. Also da, die klammer ich an der Stelle jetzt mal aus. Aber es gibt durchaus auch noch Kunden, die am Ende ja nicht mal wissen, wie sie und wo sie einen Tracking-Link platzieren, die nicht mal nach den Insights fragen nach so einer Kooperation, die das dann einfach so hinnehmen. Gut, wenn sie ihren Transaktionsabschlüsse generiert haben, dann sind die auch happy und dann ist das für die als Erfolgsmessungs-KPI abgehakt, die teilweise gar nicht wissen, was man da irgendwie noch machen könnte mit den Daten, beziehungsweise was einen das ja auch über seinen eigenen Konsumenten verraten kann. Deswegen, also das bleibt spannend und da bleibt auch Beratungsbedarf. Aber ich bin ja happy drüber.
Total klasse, natürlich. Du hast kürzlich gesagt, da kommen wir auch zum Thema, zum Thema Transparenz und wie ihr an den Markt rangeht. Influencer Marketing muss wieder ehrlicher werden. Wie exakt meinst du das?
Ich glaube, und wir haben jetzt gerade schon, das schließt sich ja ganz gut an das Thema KPIs an, die Preisentwicklung im Influencer Marketing hat immer noch nicht ihren Peak erreicht. Es fließen immer noch weiter Budgets da rein. Wir haben gesehen in der Krise jetzt, wie stabil Influencer-Marketing an sich auch in Krisenzeiten ist. Kurzer Hintergrund, während des ersten Lockdowns wurden dann Influencer-Kampagnen kurz pausiert. Teilweise wurden auch Sachen, die dann einfach mit Kampagnenzeiträumen nicht mehr gepasst haben, die teilweise mit POS-Aktivitäten verknüpft waren, wurden abgesagt. Das Geld wurde dann aber später an anderer Stelle bei uns wieder ausgegeben. Das heißt, das war nicht verloren, sondern das floss dann einfach wirklich postwendend zurück. Und ich habe teilweise so ein bisschen das Gefühl, dass sich so eine Blase aufbaut, eben weil es ist nicht genormt, es gibt keine Preisliste, keiner kann irgendwie nachvollziehen so richtig oder mit wenig Erfahrung auch nicht von Anfang an beurteilen, wie viel bringt mir diese Kooperation jetzt und steht das überhaupt noch im Verhältnis zu dem Budget, was Influencer aufrufen, die teilweise wirklich, man kann schon sagen, horrend sind, je nachdem. Und das auch teilweise nicht mit der tatsächlichen erreichten Reichweite ins Verhältnis setzen können. Und ich glaube, dass das Influencer-Marketing 2021 insofern ehrlicher werden muss, als dass wir wieder zurückgehen zu so einer Art Affiliate-Prinzip, das heißt wirklich einer erfolgsbasierten Vergütung, die bei High-Performance-Influencern ich kann jetzt kein namentliches Beispiel nennen, weil das darf ich nicht, aber die kann 8-mal so hoch liegen wie ein vereinbartes Budget, was ein Influencer einfach für die geschätzte Reichweite bekommt. Also, das hat also nur Vorteile.
Ja, Leistungsorientierung.
Ja, total. Also Provisionsmodell, so Affiliate-Prinzip. Und da würde ich mir, das versuche ich gerade aktiv bei mehr Kunden wieder irgendwie ins Gespräch zu bringen. Wir haben damit extrem gute Erfahrungen gemacht. Man muss aber auch sagen, dass wirklich Farina eine starke Community hat. Das lohnt sich wahrscheinlich nur für Influencer, die wirklich eine starke Community haben. Aber das würde auch bedeuten, dass man gar nicht mehr, es gibt ja auch große Affiliate-Netzwerke für Influencer, wo sie einfach wirklich viel ehrlicher Produkte empfehlen können, die sie vielleicht schon zu Hause haben oder des täglichen Bedarfs und Gebrauchs. Und diese einfach durch eine persönliche Empfehlung monetarisieren können. Dann ist das trotzdem Werbung, weil da fließt natürlich eine Art von geldwertem Vorteil. Nichtsdestotrotz ist das eine ehrlichere Art, als wenn ständig neue Produkte auf den Markt geschmissen werden, die ständig neu beworben werden und ständig künstlich irgendwie durch so Budgets aufgeblasen werden. Ich glaube, das hat für alle Beteiligten, also für die Community, also für den Follower, für den Influencer und für den Werbekunden nur Vorteile. Und was man auch überlegen kann, aber da kann ich noch keine fundierte Aussage jetzt drüber treffen, ob man Influencer in diesem ganzen Startup-Bereich, in dieser Startup-Bubble vielleicht durch ihre Reichweite und so eine Art Ambassadorship prozentual in einer sehr early Founder-Stage vielleicht irgendwie an einem Unternehmen beteiligt und gemeinsam mit dem Influencer wächst. Aber da bin ich, also das habe ich noch keinem vorgeschlagen. Da laufen Gespräche. Das muss man dann aber auch steuerlich irgendwie einmal auseinanderklamüsern und gucken, ob sich das irgendwie in Deutschland lohnt. Ist vielleicht für andere Märkte spannender. Aber ja, auch eine sehr schöne Win-Win-Situation in meiner Vorstellung.
Es gibt ja solche Modelle, ne? Wenn du jetzt mal Influencer jetzt mal ein bisschen abstrakter betrachtest, das ist halt, Influencer haben eine Reichweite, sind auf eine gewisse Art und Weise ein Testimonial, aber auch Kanal, ja, und in dem Kontext, es gibt ja sogenannte Equity for Media Kooperationen auch in den traditionellen Industrien, ne? Und auch Media Kooperationen in Richtung von Conversion Businesses und E-Commerce, ne, das ist ja gang und gäbe. Aber das ist ein interessanter Gedanke.
Du, aber das ist mir in der deutschen, und ich glaube, dass ich das mitbekommen würde, weil ich bin ein Informationsschwamm und ich tausche mich so viel mit meinem Netzwerk aus. Ich hätte es mitbekommen. Es wird noch nicht gemacht, also nicht in der deutschen Influencer-Szene.
Glaube ich ja. Aber die Logik ist ja eine vergleichbare zu bestehenden, also schon am Markt existierenden Equity for Media Kooperationen. Ne?
Ja. Voll.
Cool, aber du sagtest eben ein Stichwort, was schon Differenzierungsmerkmal ist, dieses Leistungsmodell, über das du jetzt gesprochen hast, ne, oder ein Provisionsmodell auf Basis von Leistung, nahmst du das Stichwort starke Community in den Mund. Und was macht die starke Community von Farina? Also was ist eure Magic Sauce, ja?
Um eine starke Community. Kann ich dir doch nicht verraten jetzt an dieser Stelle. Nein, Spaß. Also das kommt natürlich, am Ende führt es alles darauf zurück, dass wir da seit Jahren auch Community-Management und Pflege betreiben. Das heißt, Farina sitzt da wirklich häufig abends und Teil ihres Jobs ist es, private Nachrichten mit Einzelpersonen auszutauschen, auf Fragen einzugehen, Fragen zu sammeln, gesammelt öffentlich zu beantworten, die Leute möglichst nah an sich ranzulassen, auch mal über Persönliches zu sprechen, aber auch transparent mit ihren Werbepartnern umzugehen, die nicht jede Woche wechseln, sondern die teilweise über 5 Jahre mittlerweile an unserer Seite sind und sich da so richtige, ja auch da so ein Vertrauensverhältnis entwickelt hat. Und eben weil nicht jeden Tag irgendwas oder jede Woche irgendwie eine andere Gesichtscreme empfohlen wird, was jede Frau jetzt fühlen wird, denn so häufig wechselt man eben, kein normaler Mensch, seine Gesichtscreme, bleibt das halt irgendwie sehr authentisch am Ende wieder, um wieder diese blöde Buzzword zu benutzen. Aber es stimmt halt einfach. Und ja, man darf einfach sich das Vertrauen der Leute nicht verspielen und am Ende lebt das natürlich auch von der Persönlichkeit an sich, die so ein bisschen da durchkommt, ne? Und wie auf Augenhöhe da gesprochen wird. Und ich glaube, dass Farina einfach sehr, sehr nah an ihren Followern ist, weil sie sich seit Jahren nicht verändert hat. Und ja gut, sie hat natürlich jetzt einen gehobeneren Lebensstil, ist ihr aber auch gegönnt und liegt in der Natur der Sache, dass sie auch mittlerweile einfach 30 ist. Und mit 30 ist man nicht mehr in der Studentenwohnung wie mit 22. Außer ich jetzt hier gerade. Dumm gelaufen. Ich suche übrigens gerade eine Wohnung in Köln, falls jemand was weiß. Meldet euch bitte gerne bei mir. Dann hat das, also die Leute wachsen mit. So, und auch die Problemstellungen der Leute wachsen mit. Und das bildet Farina einfach ab. So, bei ihr kommt dann irgendwann wahrscheinlich Kinder dazu, Hausbau, Familie, Partnerschaft und so weiter und so fort. Und da begleiten uns eben schon sehr, sehr viele Leute sehr, sehr lange.
Vielen Dank für diesen Input. Sag mal, Ann-Kathrin, eine Frage, die ich halt auch oft in Kundengesprächen bekomme. Es gibt ja natürlich so funky Brands, die sind influencer-nah oder die sind auch creator-nah. Vom Markenkern oder die sind high interest, ja, also Beauty zum Beispiel als Industrie. Aber wie siehst du die Möglichkeiten für Influencer-Marketing, ich sag mal jetzt ganz plakativ, für ein Stück Klopapier oder die Klorolle? Geht das für jede Marke? Was ist deine Perspektive dazu?
Also ich hätte jetzt vor ein paar Jahren auf jeden Fall gesagt noch, das geht für jede Marke. Dann habe ich letztens, wurde ich letztens gebucht, für so 30 Sekunden Speaker-Slots und sollte Kunden von einer großen Social-Media-Analyse-Plattform Kurzberatung durchführen. Und da war jemand dabei, der hatte eine Traktorenhersteller, er war Traktorenhersteller, Vertriebler oder irgendwie sowas. Und da war ich das allererste Mal, saß ich da, ich hatte auch keinen guten Tag, muss ich sagen, und ich wusste zum Verrecken nicht, was ich dem jetzt sagen soll. Weil ich dachte, nein, also dann habe ich angefangen, über B2B-Marketing zu sprechen und so weiter, aber das war, hatte alles keinen Hand und Fuß. Und ich muss rückblickend sagen, ich konnte ja nicht sagen, weil ich da jetzt gebucht war, irgendwie, nee, das ist nichts für dich. Ich wusste aber auch vorher nicht, wer in meinen Raum kommt und war total überrumpelt und wusste, okay, also Traktorenvertriebler, denen kann ich, glaube ich, nicht helfen. Ich weiß nicht, ob das ein Thema ist. Es ist so nischig. Ach, ich weiß nicht, man weiß es. Also keine Ahnung, gibt es bestimmt auch einen Ansatz, aber mir ist so ad hoc in dem Moment nichts eingefallen. Und dann habe ich mich so ein bisschen auch verloren, muss ich zugeben an der Stelle. Aber grundsätzlich würde ich sagen, lautet die Antwort eher ja als nein. Und also Influencer-Marketing bzw. Social-Media-Präsenz zeigen im Netz, es muss einfach für 90% der Produkte, Marken und Dienstleistungen da draußen funktioniert das. Es ist natürlich einfacher bei einem Lippenstift als bei einer Versicherung. Aber auch da gibt es tolle Ansätze. Ich weiß nicht, darf ich Beispiele nennen?
Ja, natürlich darfst du. Unbedingt. Beispiele sind erwünscht.
Ah ja, cool. Okay, also ein Best Practice, was ich immer nenne, in diesem Finanzsektor, der ja irgendwie nicht, den kann ich nicht anfassen, den kann ich nicht riechen, den kann ich nicht schmecken oder fühlen. Deswegen ist das für, und ist es auch eigentlich ein unsexy Thema. Also die meisten beschäftigen sich ja eher ungern mit ihren Finanzen. Und vor allem Frauen sind da immer noch so ein bisschen, na, manchmal aber stiefmütterlich mit ihren Finanzen. Ja, ist schon so. Also wenn ich in meinem Freundeskreis rumfrage.
Den würde ich wieder sprechen wollen. Also in der koreanischen Kultur ist es tatsächlich so, dass die Haushaltskasse, also der Mann geht das Geld verdienen, man hat schon eine klassische Rollenaufteilung, aber die Frau hat den, die hat quasi den Daumen, ja, auf die Verwaltung des Geldes.
Ne? Ah, das ist
und ich habe ja auch eine koreanische Partnerin, bei uns ist es genauso.
Cool. Hammer. Ja, also in Deutschland habe ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, nee, aber das ist auch grundsätzlich, das hat eigentlich gar nichts mit dem Geschlecht zu tun, aber das macht einfach nicht so, es bockt nicht so viele Leute. Und eine große Bank hat ist einen sehr interessanten Weg gegangen und hat gesagt, wir gehen jetzt Community first und wir müssen erstmal überhaupt Aufklärungsarbeit schaffen, das oder auch so ein bisschen den Appell an Frauen richten, sich mehr mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen und sich vielleicht mal ein Bunch of Aktien zu kaufen, um so ein bisschen private Altersvorsorge zu betreiben und das denen zeigen, dass das Spaß machen kann und dass das durchaus sexy sein kann. Und das machen sie über das Portal Finanzheldinnen, die haben einen Podcast, die haben Printprodukte, die haben irgendwie eine App, die haben einen Instagram-Account und da sind die den ganzen Tag mehr oder weniger damit beschäftigt, irgendwie Frauen irgendwie eine Stütze zu sein, Fragen zu beantworten und das funktioniert sehr, sehr gut. Und am Ende steht aber natürlich eine Bank dahinter, die ein Finanzprodukt verkaufen will. So, aber das ist ein super smarter Weg, um da ranzugehen. Das ist super charmant gemacht.
Das kann auch völlig in Ordnung sein. Ne? Also es gibt ja, Produktverkaufen ist ja prinzipiell nicht schlechtes, wenn das Produkt gut ist. Ja?
Da hast du recht.
Ja, da muss man ja nicht despektierlich drüber reden, ganz im Gegenteil. Das ist ja eine gute Strategie, dann halt jemanden quasi in komplexe Produktwelten reinzuholen. Ne?
Ja.
Ich erinnere mich selber in jungen Jahren, da war für mich die Auseinandersetzung mit dem Finanzwesen immer so ein bisschen wie der Matheunterricht in der Schule. Ja, da kann man sicherlich draus hören, das war nicht so my favorite thing. Ne? Ich finde es aber super spannend und ich glaube, man kann gar nicht früh genug anfangen, speziell, weil die weltwirtschaftliche Situation ja, sag ich mal, zunehmend nicht mehr Opportunitäten bietet. Ja, man kann ja nicht früh genug anfangen, ja, über Finanzen und Finanzplanung nachzudenken.
Ne? Ja, total. Und ich kaufe immer wieder auch für kleines Geld, also verhältnismäßig kleines Geld. Dieses Jahr habe ich angefangen, mal so ein paar Spaßaktien zu kaufen.
Spaßaktien? Ich kann's nur empfehlen.
Ja, mal hier von so einem Videospielhersteller oder der jetzt ein neues Computerspiel rausbringt oder da mal irgendwie was, weiß ich nicht, ich habe jetzt auch ein bisschen was in die Impfstoff-Corona-Lage irgendwie mal versucht zu investieren und mal schauen, wie das so läuft oder ob das irgendwie alles nächstes Jahr, ob ich da horrende Summen verliere. Aber das muss ja auch ein bisschen, also der Gedanke des Verlusts dahinter ist ja auch ein bisschen der, das macht es sehr spannend.
Ach, klasse.
Ja, cool.
Was mich noch brennend interessieren würde, ist, ich stimme dir übrigens auch erstmal zu, um das Chapter so ein bisschen zu closen, dass ich auch glaube, dass Social Media für alle Brands und Industrien geeignet ist. Die Fragestellung ist halt tatsächlich, wie weit kannst du so purpose-driven reingehen? Für wen macht es Sinn, eine tiefere Community-Strategie zu haben oder nicht? Und ich glaube, da liegen eher die Ausdifferenzierungen. Social Media, glaube ich, erstmal funktioniert für alle.
Ja, es ist aber auch ganz am Ende, wenn wir beide ehrlich sind, eine Frage der Ressource. Also wie viel Personal habe ich denn dafür, um eine Community aufzubauen, um Fragen jeden Tag von Followern zu beantworten? Ne? Also
genau.
muss man dann auch entlang der Unternehmensgröße so ein bisschen ins Verhältnis setzen.
Ja, ich glaube aber auch, dass für die Traktoren-Challenge, ja, die dich da so gestresst hat, ja, ich glaube, dafür gibt es tatsächlich Lösungen. Aber ich bin ein Spitzenbeispiel.
Ja. Ja,
herrlich. Ne? Wo ist denn, sag ich mal, wo steckt die Zukunft des Influencer-Marketings? Weil wenn ich mir so Beiträge anschaue, und ich finde natürlich klar, das ist abhängig von dem Influencer oder Creator, wie das rüberkommt und connected. Aber das ist ja, wenn man das so mal formal betrachtet, auf eine gewisse Art und Weise auch redundant. Ja? Wo siehst denn du da inhaltliche Herausforderungen, Entwicklungsmöglichkeiten?
Naja, also auf jeden Fall langfristige Partnerschaften, Ambassadorships. Influencer und Werbekunde müssen sich noch mehr vertrauen, blöd gesagt, und auch noch näher zusammenrücken und sich noch mehr austauschen, glaube ich. Ich höre zum Beispiel, dass es immer noch nicht gang und gäbe ist, irgendwie Jahresgespräche mit Kunden zu machen nach irgendwie einem erfolgreichen Geschäftsjahr. Also alleine sowas finde ich unheimlich wichtig. Dann aber
Basics.
Auch irgendwie. Ja, es ist wirklich so. Und am Ende natürlich inhaltlich, ja gut, die Geschichte über einen Lippenstift ist irgendwann auserzählt. Ne? Also es ist natürlich sehr produktabhängig. Aber ich glaube schon, dass auch Unternehmen, und das haben wir ja auch 2020 gesehen, zunehmend unter Druck stehen, transparenter zu werden und sich auch sozial zu engagieren, sich mit dem Thema Diversity zu beschäftigen und so weiter und so fort. Und ich glaube, auch da können Influencer irgendwie eine Stütze sein, das Ganze irgendwie mittragen, mitkommunizieren, auch aktiv Einfluss nehmen, vielleicht ihre Werbepartner darauf aufmerksam machen, um dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Tiefgang und Sinnhaftigkeit zu geben. Am Ende bin ich aber auch ein Fan davon, sich einfach mal unterhalten zu lassen. Also vielleicht mal irgendwie, dass Marken auch ein bisschen sich aus der Komfortzone raustrauen und nicht 15 Seiten Briefings vor einer Werbekooperation an den Influencer schicken und Do's and Don'ts und das darfst du auf gar keinen Fall sagen und diese Musik darfst du nicht benutzen, sondern lasst die Influencer laufen mal mit dem Content und schau mal, was dabei rauskommt, auch wenn es schwerfällt. Und ja, also das sehe ich so in der Zukunft, bin mir aber auch ziemlich sicher, dass sich die Spreu da irgendwann so ein bisschen vom Weizen trennen wird. Also es werden sich nicht alle Influencer, die gerade so über diverse Plattformen bekannt werden, über die nächsten 10, 20 Jahre halten, wenn es dieses Modell dann überhaupt noch funktioniert, weil irgendwann nimmt die Werbewirkung einfach ab. Punkt.
Gibt es irgendeine Marke, eine Brand, die dich beeindruckt hat, aus deiner Perspektive heraus, wie sie Markengeschichten oder Produktgeschichten erzählt, inszeniert, wie sie auf Social Media vorgehen?
Viva Con Aqua. Im Zuge auch jetzt dieses Clubhouse-Hypes. Und die waren praktisch die Ersten, die das als Branded-Format genutzt haben. Die haben aber auch einen sehr gemeinnützigen Hintergrund und haben auch an der Stelle nicht einfach blöd und platt irgendeine aufgeblasene Werbebotschaft rausgeschickt, sondern ich bin jetzt am Donnerstag in einer Art von Jury, also die haben so eine Jury einberufen, bei der man sich dann in so einem geschlossenen Raum mit seinem sozialen Projekt bewerben oder vorstellen kann in der Form so eines Kurzpitches. Und dann ist die Expertenjury, das sind Investoren, das sind so Leute wie ich, die irgendwie auch mit Reichweite irgendwie ein bisschen was bewirken können am Ende und wollen dann so neue soziale Projekte unterstützen. Und sowas liebe ich. Bin ich ein Riesenfan von, finde ich ganz toll, wie das gemacht wird. Und die kommunizieren auf Instagram toll, die kommunizieren über Influencer-Marketing toll und sind sehr, sehr ehrlich, sehr transparent. Und bin sehr gespannt, wie es mit denen weitergeht.
Hast du noch eine Marke, die dich in dieser Art und Weise fasziniert?
Eine unserer längeren Partnerschaften, die wir mit Farina gemacht haben, ist natürlich Barbour. Und die sind immer so mein overall best practice im Skincare-Bereich, die eigentlich, oh Gott, ich hoffe, keiner von Barbour hört das hier mal, so eine angestaubte Oma-Marke waren, die eigentlich nur noch hinten im Regal stand.
Ihr habt die Marke transformiert, die dürfen es hören.
Ja, also die haben es halt wirklich geschafft. Und da kann man wirklich, also da muss man hingucken und da kann man sich was abgucken, wie gezielt, und da liefen natürlich viele Strategien parallel. Das waren zum einen der Fokus auf der Zusammenarbeit mit Influencern und dass da auch bewusst investiert wurde. Ne? Also für sowas muss natürlich auch immer Investitionskohle da sein am Ende. Dann haben die einen tollen neuen Webauftritt hingelegt. Die haben sich komplett digitalisiert. Das heißt, Der wichtigste Absatzkanal ist sicherlich online, bei denen der eigene Online-Shop jetzt, und haben auch strategische Partnerschaften mit großen anderen Plattformen, haben aber auch dann sehr darauf gesetzt, in der Fachpresse irgendwie auch aufzutauchen und da ernst genommen zu werden. Und da war der Thorsten Helmut sehr umtriebig damals, ich weiß gar nicht, wie der Unternehmen ist. Wir arbeiten immer noch mit Barbour, und ich finde, das ist so, wenn man in den letzten 5 Jahren zurückblickt, eins der absoluten Best Practices. Und ich nenne jetzt bewusst so eine angestaubte Marke, die sich transformiert hat, weil ich eben kein Fan bin von diesen schnell künstlich hochgezüchteten und skalierten Influencer-Brands wie Hello Buddy, Smile Secret und Co. Die finde ich halt persönlich.
Das ist eine super Digital Transformation Story. Ne? Wie habt ihr die begleitet und was waren so die Key Findings? Viele Organisationen strugglen ja einfach damit. Ne? Ich meine, jetzt der Covid hat einiges beschleunigt, die Pandemie hat einiges beschleunigt, aber was waren so Key Findings? Weshalb hat das bei Barbour so gut funktioniert?
Na, ich glaube auch die Digitalisierungsstrategie an sich, also wirklich der Fokus auf den Online-Shop, denn du kannst natürlich so viel Influencer-Marketing machen, wie du lustig bist und Kohle hast, aber wenn dein Webauftritt und die Usability deines Shops und auch die ganze Aufmachung deines Shops irgendwie nicht trusted ist und nicht das Vertrauen der Konsumenten zurückgewinnen kann und nicht der Hochwertigkeit deiner Marke und deines Pricings und so weiter entspricht, dann ist das alles für die Katz. Das heißt, das muss man erstmal fixieren und besser machen und gut machen. Und dann natürlich auch einen tollen Instagram-Kanal aufsetzen, auf LinkedIn seine Mitarbeiter motivieren, über die Marke positiv zu sprechen, über diesen Transformationsprozess zu sprechen, das irgendwie aktiv mitzubegleiten, kleine Stakeholder irgendwie im eigenen Unternehmen identifizieren und die auch wirklich empowern, dass sie darüber sprechen dürfen und nicht hinter denen herlaufen mit dem Stock und sagen, aber ihr bloß nicht, und was hast du denn da gestern schon wieder geschrieben und du darfst doch hier deinen Schreibtisch nicht zeigen und so weiter. Doch! Das muss viel mehr irgendwie an die Öffentlichkeit getragen werden. Und all das ist irgendwie passiert. Und ich glaube, es ist sehr, sehr vielschichtig und es muss über viele Kanäle eine Strategie gefunden werden. Aber wenn man das einmal aufgesetzt hat und wenn man auch tolle Mitarbeiter dafür identifiziert hat, dann, dann kann das jeder schaffen. Also fühlt euch inspiriert da draußen. Ja.
Klasse. Das geht wieder zurück auf das, was du vorhin so schön gesagt hattest. Das ist aber auch bei uns ein interner Klassiker. Wir sagen halt immer, wenn zu viel geschnackt wird, einfach mal machen. Und cool. Das zeige ich wirklich gute Erfolge. Das ist irgendwie so bei uns halt auch so ein Agility-Ansatz. Ne? Und wir haben gute Erfahrungen gesammelt bei Facebook, weil wir halt auch einfach Fehler zulassen. Ne? Eine Fehlerkultur entwickelt haben. Und deshalb das Thema Fail auch mit zum Tagesgeschäft gehört. Ne?
Ja. Ja, unbedingt. Also ich glaube, offen mit Fehlern umgehen, Krisenkommunikation generell und so Shitstorm-Management ist mitunter das Wichtigste. Aber auch da, wenn das mal passiert, entschuldigen, offen und ehrlich und dann einfach aussitzen. Das Internet vergisst super schnell. Also wenn man es nicht komplett in die Nesseln setzt, so wie True Fruits, die gerne immer wieder einen draufsetzen, als Bad Practice an dieser Stelle vielleicht auch mal, für Social Media Marketing Kommunikation, dann ist das auch kein Drama, wenn mal was schief geht. Solange man offen und ehrlich dabei bleibt, das Internet will einfach nur eine Entschuldigung, und dann aufstehen, Krone richten, weitermachen.
Einfach mal machen. Finde ich super. Sag mal, Clubhouse, du hast dich ja da über die letzten Tage unübersehbar, unüberhörbar stark gemacht. Ich bin natürlich auch ins Clubhouse eingetreten und habe tatsächlich auch schon meine ersten Talks gehabt und sammle jetzt nicht so ein Deep Dive wie du jeden Abend meine ersten Erfahrungen damit. Was denkst du darüber? Was fasziniert dich? Wohin geht die Reise?
Mich fasziniert die Einfachheit und das simple Prinzip, was dahinter steckt. Am Ende ist Clubhouse nichts anderes als digitale Panel-Talks. Für mich füllt es die Lücke, die ich immer hatte, zu meinen Zuhörern in meinem eigenen Podcast Baby Gut Business, weil ich ja der Sender bin und immer nur die Menschen, also die Zuhörer, die Empfänger. Und jetzt füllt es die Lücke dazwischen. Also wir haben jetzt so ein Austauschmodell. Ich kann also meine Inhalte irgendwie in meinem auditiven Kontext, da wo ich mich wohlfühle, in gewohnter Podcast-Manier nach außen tragen, bekomme aber direktes Feedback. Und ich mag direktes Feedback. Ich mag mich auch verbessern. Ich mag hören, wie es den Leuten gefällt und mag auch vor allem verschiedene Sichtweisen zu verschiedenen Themen irgendwie Raum geben. Und das hat mir beim Podcasten immer ein bisschen gefehlt, weil es gab keine Kommentierfunktion, man konnte nichts liken. Das kann man da jetzt auch nicht, aber da kann man wenigstens mit ein paar Leuten die Chance ergreifen, ins Gespräch zu kommen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Deswegen hat es für mich eine absolute Daseinsberechtigung und ich wünsche mir, dass das auch den Hype überlebt. Ich werde auf jeden Fall mein bestes Zutun dazu geben. Und ansonsten ist das natürlich ganz klar, dieser Invitation-Only, dieses künstliche Verknappen, das hat natürlich am Anfang auch die Leute ein bisschen verrückt und heiß gemacht auf die App. Davon kann man jetzt halten, was man möchte. Als Marketingstrategie scheint das immer noch ganz gut zu funktionieren.
Ne? Was mich gewundert hat, ne, weil ich hatte auch von vielen Leuten das Feedback bekommen, dass das ist halt so non-inclusive, ja, bewusst exklusiv gemacht. Und das hatte in meinem Netzwerk auch durchaus Reaktionen erzeugt.
Ja, in meinem auch. Wobei ich muss echt sagen, ich habe mich da letzte Woche Freitagabend angemeldet. Da war da noch niemand außer mir und den Doppelgänger-Podcasts Tech-Nerds. Und ich hatte keine Einladung. Also ich habe mich einfach registriert, habe mir meinen Nutzernamen gesichert, weil ich schon dachte, auch so ein Tipp. Ne? Neue Social-Media-Plattform ploppt auf. Leute, geht raus und sichert euch wenigstens den Nutzernamen. Und deswegen habe ich mich da überhaupt angemeldet, weil ich dachte, Moment, nicht, dass das hier das nächste größte Ding wird und ich habe hier meinen Namen nicht gesichert. Und habe mich gewundert, dass ich wirklich innerhalb von 15 Minuten freigeschaltet wurde, weil aber irgendwie jemand aus meinem Netzwerk sein Adressbuch mit der App verknüpft hat, was ja durchaus auch ein Kritikpunkt war. Muss man aber nicht. Er hatte das aber anscheinend gemacht und hat mich dann einfach reingeholt. Also hatte auch keine Einladung. Ja, habe ich auch gemacht, weil ich wollte, dass es schnell wächst. Ne, ich habe natürlich auch viele Kontakte im Adressbuch.
Das funktioniert.
Und die wollten
das
alle rein.
Das funktioniert auch sehr gut. Ja, total.
Da bin ich über meinen eigenen datenschutzrechtlichen Schatten gesprungen.
Ja, der Nutzen und dann die Zielsetzung waren da prioritär. Ne? Aber das funktioniert auch wirklich dann deutlich besser und schneller. Und ich habe jetzt auch halt mit ganz vielen, ich sag mal, mir nahestehenden Leuten, meinem persönlichen Netzwerk, auch in der Industrie, ne, blitzschnell eine Vernetzung gehabt. Ja, und habe mich dann gewundert, so, dass auch sehr traditionelle Kollegen sehr aktiv auf Clubhouse unterwegs waren.
Ne? Ja, und, aber die Einstiegsbarriere ist gering.
Ja, ich finde es super. Ja, ja.
Wenn du einmal drin bist, dann ist es nur ein Klick, sich anmuten, Hand heben und man kann mitmachen. Und das finde ich so schön. Ich muss nicht mein Gesicht dabei zeigen, da bin ich immer sehr froh.
Sehr gut. Ann-Kathrin, es war ein super, super, super Gespräch. Viele spannende Themen. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
Oh Gott, jetzt habe ich doch schon so viel gesprochen. ich kann nur jedem raten, vor allem vielleicht nochmal zu unterstreichen, das muss ich vielleicht nochmal unterstreichen, dieses Thema, wie im Unternehmen mit Mitarbeitern umgegangen wird, die eben auf solchen Plattformen Präsenz zeigen, wie Clubhouse, wie LinkedIn und so weiter. Und ich kriege es leider immer noch viel zu häufig mit, dass da entlang von irgendwelchen Company Guidelines und so weiter den Leuten so wie so eine Art kleiner Maulkorb auferlegt wird. Und ich glaube, wenn man ein toller Arbeitgeber ist, dann braucht man das überhaupt nicht. Und deswegen vielleicht hier so in diesem B2B-Umfeld nochmal jeden Mittelständler und jedes Startup oder auch jeden großen Company-Owner irgendwie dazu zu motivieren, seine Mitarbeiter positiv über das Unternehmen draußen sprechen zu lassen. Weil ich glaube auch, dass das die Zukunft sichert eines Unternehmens. Denn es lebt, ein Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiter. Und wenn keine jungen, coolen Talente Bock haben, da zu arbeiten, weil einfach keiner weiß, wie es intern aussieht, dann hat das keine Zukunft. So, und das ist mir immer ganz, ganz wichtig, nochmal zu betonen.
Ja, und da wird sich natürlich Inclusion
auch. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber das kommt dann von ganz alleine. Also die Hoffnung habe ich halt irgendwie, dass erstmal das drüber sprechen natürlich und dann irgendwie das Zuhören, sowas halt mitbefeuert.
Das sind total schöne Closing Remarks, ja, und ein toller Call to Action. Vielen Dank, liebe Ann-Kathrin, auch dass du dir die Zeit genommen hast und war wirklich ein tolles Gespräch.
Cool. Ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
Und nächsten Dienstag wieder kommen die Facebook-Marketing-Experten und meine lieben Kolleginnen Casta Maria, Tilda und auch der Peer widmen sich erneut den Themen Mythen auf Instagram und Facebook und schaffen dafür klaren Blick. Bei Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen zu diesem Podcast schreibt gern per E-Mail an dasfacebookupdate@fb.com. Das Facebook-Update in einem Wort. Und ja, freuen uns natürlich auf euer Feedback und hoffen, dass euch diese Episode genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Ja, bleibt uns wohl gewogen. Bis bald.
Das Facebook-Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.